Hallo und willkommen zurück. Sie haben uns einen Stapel Dokumente geschickt und ich muss sagen, die haben es echt in sich. Wir reden heute über ein Thema, das oft unter dem Radar fliegt, aber eine enorme Sprengkraft hat.
Absolut.
Es geht um den Kampf von Menschen mit Autismus, um wirtschaftliche Selbstbestimmung auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Und die Quellenlage ist also, vorsichtig ausgedrückt, unkonventionell. Das ist keine trockene Studie?
Nein, überhaupt nicht. Das ist eine explosive Mischung aus juristischen Analysen, Entwürfen für Verfassungsbeschwerden und ja, man muss es so nennen, regelrechten Kampfschriften.
Genau.
Und der Tonfall ist wirklich bemerkenswert. Die Autoren bezeichnen sich ja selbst ironisch als wahnhafte Querulanten. Die Texte sind sarkastisch, unnachgiebig, polemisch, aber dahinter steckt eine stechende Klarheit.
Und eine zentrale These, die auf den ersten Blick, also wirklich vollkommen radikal erscheint.
Richtig.
Weil der deutsche Arbeitsmarkt für neurodiverse Menschen praktisch unzugänglich ist, so die Argumentation, haben sie einen einklagbaren Rechtsanspruch auf Startkapital.
Für eine Existenzgründung.
Nicht als Bitte.
Nein, nicht als Gnadenakt, sondern als verfassungsmäßiges Recht.
Genau das ist der Punkt, der mich sofort gepackt hat. Dieser komplette Perspektivwechsel. Weg von der Wohltätigkeit hin zum einklagbaren Recht. Unsere Mission für Sie ist es also, gemeinsam durch diese Argumentationskette zu gehen.
Wir wollen für Sie herausfinden, was dahinter steckt.
Genau. Wir schauen uns die systemischen Probleme an, die diese Dokumente aufdecken und die ziemlich raffinierten juristischen Strategien, mit denen Veränderung erzwungen werden soll.
Und dieses eine Bild aus den Quellen wird uns dabei begleiten, weil es so treffend ist.
Ja, das ist großartig.
Der Sozialstaat als ein Gebäude mit einer unvollendeten Treppe. Die Rechte existieren auf dem Papier, aber in der Realität führen sie, naja, ins Leere.
Okay, dann fangen wir mal an, diese Treppe zu inspizieren. Beginnen wir doch mal mit dem Kernproblem, das die Quellen als ein absurdes Theater beschreiben.
Ja.
Und die Zahlen, die sie da präsentieren, sind ehrlich gesagt schockierend. Die Beschäftigungsquote von Menschen mit Autismus liegt bei unter 10%.
Man muss diese Zahl wirklich kurz sacken lassen. Unter 10%. Um das mal in den Kontext zu rücken.
Bitte, ja.
Bei Menschen mit anderen Behinderungen liegt die Quote immerhin bei 47%. Bei Menschen ohne Behinderungen sind wir bei etwa 72%. Das ist also kein kleiner Unterschied, das ist ein Abgrund.
Ein Abgrund, genau. Und die Quellen sind da unmissverständlich. Das ist keine Summe individueller Schicksale. Kein persönliches Versagen. Sie nennen es eine systemimmanente Diskriminierung allererster Güte und Qualität. Diese Sprache zieht sich durch alles. In einem der Texte wird dieser Zustand als ein Spuk aus Zahlen, die wie düstere Tintenflecken auf dem weißen Papier der Gleichberechtigung kleben, beschrieben.
Wow.
Das ist so bildhaft. Man spürt die Wut und die Frustration förmlich aus dem Papier tropfen.
Und diese Frustration richtet sich ganz gezielt auch gegen die Politik, die oft mit guten Absichten agiert, deren Initiativen aber in der Realität einfach verpuffen.
Es gab ja Versuche, auch auf EU-Ebene.
Ja klar. 2021 gab es eine Anfrage zu Autismus und inklusive Beschäftigung und 2023 sogar einen offiziellen Beschluss zur Harmonisierung der Rechte von Menschen mit Autismus. Das klingt ja erstmal gut.
Klingt nach einem Schritt in die richtige Richtung. Aber die Autoren der Quellen, die kaufen das offenbar nicht. Überhaupt nicht. Sie bezeichnen das als reiner Papiertiger. Ein Zitat fasst es perfekt zusammen. Diese EU-Beschlüsse seien ein goldener Schlüssel, der an den rostigen Toren der deutschen Behördenverwaltung scheitert. Autsch.
Man merkt einfach, dass die Verfasser jahrelange Erfahrung damit haben, wie gut gemeinte Richtlinien in den Mühlen der Bürokratie zermahlen werden, bis am Ende nichts mehr davon übrig ist.
Okay, um aus diesem Dilemma, aus diesem absurden Theater herauszukommen, reicht es also nicht, an kleinen Stellschrauben zu drehen?
Nein.
Die Autoren entwickeln deshalb ein neues, eigenes juristisches Konzept. Sie nehmen eine Idee des Bundesverfassungsgerichts und bauen sie entscheidend aus.
Genau. Das Gericht spricht vom soziokulturellen Existenzminimum.
Und die Quellen machen daraus das psychosoziokulturelle Existenzminimum. Was faszinierend hier ist, ist die Logik dahinter. Das Bundesverfassungsgericht hat ja schon im berühmten Hartz-IV-Urteil klargestellt, ein menschenwürdiges Leben ist mehr als nur physisches Überleben. Also nicht nur Essen und ein Dach über dem Kopf.
Richtig. Es geht nicht nur um Essen, Wohnen, medizinische Versorgung. Es muss auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sichern, also am sozialen und kulturellen. Ein Kinobesuch, ein Buch, Zugang zu Bildung, all das gehört dazu.
Und die Quellen sagen jetzt?
Das reicht nicht. Da fehlt eine entscheidende Ebene, besonders wenn wir über Neurodiversität sprechen. Was genau leistet denn dieses zusätzliche Psycho in dem Begriff? Es fügt die psychische Dimension hinzu. Und zwar nicht als Luxus, sondern als absolute Grundlage.
Okay.
Es geht um Dinge wie Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, das eigene Leben aktiv gestalten zu können und nicht nur verwaltet zu werden. Es geht um Sinnstiftung, um Autonomie.
Mhm. Und für Menschen im Autismus-Spektrum, so argumentieren die Dokumente, bedeutet das ganz konkret, sie haben ein grundlegendes Bedürfnis nach Stabilität, nach Voraussehbarkeit. Sie brauchen Schutz vor permanenter sensorischer Überreizung, was im modernen Großraumbüro quasi unmöglich ist.
Genau. Und sie benötigen barrierefreie Interaktionsformen.
Also im Grunde psychologische Barrierefreiheit. So wie ein Rollstuhlfahrer eine Rampe braucht, brauchen neurodiverse Menschen eine Umgebung, die ihre psychischen Grundbedürfnisse nicht permanent verletzt.
Exakt, das ist der Punkt. Es sind keine optionalen Nice-to-Haves. Es sind essentielle Voraussetzungen für psychische Stabilität und damit für eine menschenwürdige Existenz.
Und da schließt sich der Kreis.
Ja, hier schließt sich der Kreis zur Forderung nach Selbstständigkeit. Der reguläre Arbeitsmarkt mit seinen starren 9-to-5-Strukturen, der ständigen sozialen Interaktionen, dem Lärm, der kann diese psychologischen Rampen oft einfach nicht bieten.
Ah, und damit kommen wir zurück zu unserer Metapher von der unvollendeten Treppe. Es ist also nicht nur so, dass Stufen fehlen. Die Treppe, so wie sie gebaut ist, ist für manche Menschen von vornherein unbenutzbar.
Sie ist zu steil, zu laut, zu grell.
Die in der Verfassung garantierte Teilhabe bleibt also eine reine Theorie. Und die logische Konsequenz, die die Papiere daraus ziehen, ist dann ebenso einfach wie, ja, unerbitterlich. Wenn der Staat den Zugang zum etablierten System faktisch nicht gewährleisten kann, dann hat er die Pflicht, die verfassungsmäßige Pflicht.
Die verfassungsmäßige Pflicht, die Mittel für einen alternativen Weg zur Verfügung zu stellen. Und dieser Weg ist die wirtschaftliche Selbstbestimmung durch eine eigene Gründung. Das ist keine Bitte mehr.
Okay, halten wir hier mal kurz inne. Denn das ist der Punkt, der für viele wahrscheinlich wie Utopie klingt. Ein einklagbares Recht auf Startkapital. Ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer jetzt denken, Moment mal, wie kann das denn ein juristisches Recht sein?
Absolut.
Wie genau leiten die Autoren das her? Was ist das rechtliche Fundament, auf dem dieses radikale Gebäude errichtet wird?
Die Argumentationskette ist erstaunlich direkt und stützt sich auf die höchsten Rechtsnormen, die wir haben. Sie beginnt beim Grundgesetz selbst.
Okay. Die Forderung wird direkt aus Artikel 1, der Menschenwürde, in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip aus Artikel 20 abgeleitet. Das bedeutet, der Staat hat die Pflicht, eine menschenwürdige Existenz zu sichern. Und dazu gehört eben auch die psychische Dimension. Und die Berufsfreiheit.
Genau.
Dazu kommt Artikel 12. Die Argumentation lautet hier, was nützt mir die verfassungsmäßig garantierte Freiheit, meinen Beruf zu wählen, mich selbstständig zu machen, wenn der Staat mir die materiellen Voraussetzungen dafür systematisch verwehrt? Dann ist dieses Recht eine leere Hülle.
Eine leere Hülle, exakt. Das ist die nationale Ebene. Aber die Dokumente schauen ja auch über den deutschen Tellerrand hinaus.
Um ihre Position zu stärken.
Ja, und das ist ein entscheidender Punkt. Sie untermauern das Ganze mit Völkerrecht. Dreh- und Angelpunkt ist hier Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention.
Und der ist?
Der ist glasklar. Er garantiert nicht nur das allgemeine Recht auf Arbeit, sondern verpflichtet die Staaten explizit dazu, auch die Selbstständigkeit und die Gründung von eigenen Unternehmen zu fördern.
Und zu ermöglichen.
Deutschland hat das ratifiziert. Das ist geltendes Recht.
Moment mal, aber es gibt doch bereits Förderinstrumente, sowas wie den Gründungszuschuss von der Agentur für Arbeit.
Oder das Einstiegsgeld vom Jobcenter, ja?
Warum reichen die denn nicht aus?
Das ist genau der Punkt, an dem die Quellen ein tiefes Paradox im bestehenden System aufdecken. All diese Instrumente sind eben kein Rechtsanspruch. Es sind sogenannte Kann-Leistungen.
Also Ermessensleistungen.
Genau.
Der Sachbearbeiter kann sie gewähren, muss es aber nicht. Es gibt keine Rechtssicherheit. Und schlimmer noch, der Zugang wird oft an Kriterien wie die Kreditwürdigkeit geknüpft. Das ist doch zynisch.
Es ist der pure Zynismus. Man schließt damit genau die Menschen aus, die oft wegen jahrelanger systembedingter Erwerbslosigkeit keinerlei Sicherheiten haben und diese Hilfe am dringendsten bräuchten.
Also, man bietet eine Rettungsinsel an, aber nur für Leute, die schon schwimmen können.
Besser kann man es nicht sagen. Es ist eine eingebaute Hürde, die die Bedürftigsten systematisch ausschließt. Die Kritik in diesen Dokumenten geht aber noch viel tiefer. Es geht nicht nur um einzelne schlechte Gesetze. Der Vorwurf, der da im Raum steht, ist viel fundamentaler. Die Gewaltenteilung versagt. Ja.
Hier geht es nicht mehr nur um eine unvollendete Treppe. Hier geht es darum, dass das Fundament des Gebäudes Risse hat. Das ist tatsächlich einer der brisantesten Punkte. Die Verfassungskritik zielt direkt auf das, was die Quellen das Konstrukt Hartz-Grundsicherung nennen. Der erste, sehr grundsätzliche Vorwurf: die fehlende Unabhängigkeit der Verwaltung. Was heißt das konkret? Stellen Sie sich das so vor. Das Ministerium, also die Politik, schreibt das Regelbuch. Die Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter sind die Schiedsrichter, die die Regeln anwenden sollen. Die Gewaltenteilung verlangt, dass der Schiedsrichter unabhängig ist. Aber die Quellen sagen, das ist er nicht.
Genau. Sie argumentieren, dass das Ministerium eine direkte Weisungsbefugnis hat, quasi einen heißen Draht zum Schiedsrichter.
Und ihm ständig sagt, wie er zu pfeifen hat.
Exakt. Das verletzt den Geist der Gewaltenteilung, weil die Verwaltung nicht mehr die Regierung kontrolliert, sondern nur noch deren Anweisungen ausführt. Die Quellen verweisen hier sogar auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2007.
Das schon damals diese Struktur bemängelt hat.
Ja, dass schon damals die Struktur der Hartz-IV-Arbeitsgemeinschaften genau wegen dieser Vermischung für verfassungswidrig erklärt hat.
Okay, das ist die abstrakte staatsrechtliche Ebene. Aber was bedeutet das ganz praktisch für eine Person, die in diesem System feststeckt?
Das führt direkt zum zweiten Vorwurf, der sehr praxisnah ist. Die systematische Verfahrensverzögerung.
Ach ja.
Die Quellen beschreiben eine gängige Praxis, rechtsmittelfähige Bescheide, also Entscheidungen, gegen die man klagen kann, bewusst zu verzögern. Oder gar nicht erst zu erlassen.
Man bekommt einfach keine Antwort?
Genau. Statt einem klaren Ja oder Nein, gegen das man vor Gericht ziehen könnte, bekommt man nichts. Monatelange Stille. Das ist eine Zermürbungsstrategie.
Und die Gerichte, also die richterliche Gewalt, die das ja eigentlich korrigieren müsste, das ist der dritte Vorwurf, die ineffektive richterliche Kontrolle. Das Grundgesetz garantiert in Artikel 19 Absatz 4 jedem Bürger effektiven Rechtsschutz. Das Versprechen, dass ein Gericht zeitnah und gründlich prüft.
Richtig. Die Kritik lautet aber, dass die Sozialgerichte oft so überlastet sind oder diese Praxis stillschweigend dulden, dass dieses Versprechen auf dem Papier bleibt. Das Ergebnis, so die düstere Analyse, ist eine faktische Verschmelzung der Gewalten.
Ministerium, Verwaltung und zum Teil die Gerichte als ein undurchdringlicher Block.
Und die verbrieften Rechte der Bürger bleiben dabei auf der Strecke.
Wow. Das ist eine wirklich fundamentale Anklage. Die Diagnose ist düster, die Sprache, wie wir gehört haben, polemisch und wütend. Aber was schlagen diese selbsternannten, wahnhaften Querulanten denen konkret vor? Ich nehme an, es geht nicht darum, höfliche Briefe zu schreiben.
Nein, ganz und gar nicht. Ein Text fordert einen Orkan von Ironie und spitzer Kritik. Es geht darum, durch laute, grelle und intellektuelle Aktionen den Druck so massiv zu erhöhen, dass das System nicht mehr wegschauen kann.
Und die Strategie dahinter?
Die ist aber nicht nur laut, sondern auch sehr durchdacht und mehrstufig. Sie zielt auf die nationale und die europäische Ebene.
Fangen wir national an. Was ist der Plan für Deutschland?
Auf nationaler Ebene sollen gezielte Musterklagen und Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht eingereicht werden. Das Ziel ist, diese großen Grundsatzfragen von der höchsten deutschen Instanz klären zu lassen.
Sie wollen ein Präzedenzurteil, Erdfeung.
Genau. Dafür liefern die Dokumente sogar schon komplett ausformulierte Entwürfe.
Und wenn das scheitert, wenn Karlsruhe die Beschwerden nicht annimmt oder abweist?
Dann kommt die europäische Ebene ins Spiel. Und hier wird die Strategie besonders raffiniert. Der Weg führt dann zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dem EGMR, in Straßburg.
Das Problem dort ist aber die Frist, oder?
Die extrem strenge Frist, ja. Man muss seine Klage spätestens 4 Monate nach der letzten nationalen Entscheidung einreichen. Das ist fast unmöglich, wenn man eine wirklich umfassende Beschwerde verfassen will.
Und wie wollen Sie dieses Problem umgehen?
Mit einem juristischen Kniff, den die Quelle selbst als Tarnkappe bezeichnet.
Eine Tarnkappe, ja. Schritt 1, man reicht sofort einen fristwahrenden, aber sehr kurzen Prüfungsantrag beim EGMR ein. Der sichert die entscheidende 4-Monats-Frist und verschafft einem damit wertvolle Zeit. Und dann? Erst in Schritt 2, wenn die Frist gesichert ist, reicht man die ausführliche, substanzielle, hunderte Seiten starke Beschwerde nach. Das Ganze wird dann noch flankiert durch eine dritte Ebene, die Öffentlichkeit. Informationskampagnen, Mobilisierung von NGOs.
Genau. Um den juristischen Druck politisch zu untermauern.
Wenn wir das alles also zusammenfassen, geht es den Autoren um nichts Geringeres als eine grundlegende Transformation des Sozialstaats. Weg von einem rein verwaltenden System, das nur Mangel kontrolliert,
hin zu einem ermächtigenden Staat, der Potenziale freisetzt. Und das Recht auf Gründungskapital ist dabei das entscheidende Werkzeug, um diese Ermächtigung für eine blockierte Gruppe erst zu ermöglichen.
Das ist der Kern der Vision.
Ja.
Aber die Quellen gehen, wie es ihre provokante Art ist, noch einen letzten, finalen Schritt weiter. Und das ist der Gedanke, den wir Ihnen zum Abschluss mitgeben möchten.
Okay.
Die Dokumente berufen sich ganz am Ende auf einen sehr speziellen Artikel im Grundgesetz. Artikel 20, Absatz 4, das ist das Widerstandsrecht.
Moment, das Widerstandsrecht?
Das Recht zum Widerstand gegen jeden, der es unternimmt, die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen. Das ist eine gewaltige Behauptung.
Das ist es. Und genau das tun sie. Die Autoren interpretieren die von ihnen beschriebenen systemischen Rechtsbrüche, also die ausgehebelte Gewaltenteilung, die Verweigerung von Grundrechten, nicht nur als Fehler oder Pannen,
sondern als einen andauernden strukturellen Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung selbst. Und die Frage, die diese Dokumente damit für Sie als Zuhörer im Raum stehen lassen, ist durchaus beunruhigend. Was bedeutet es für den Zustand unseres Rechtsstaates, wenn in juristischen Schriftsätzen ernsthaft erörtert wird, ob die Bedingungen für ein verfassungsmäßiges Widerstandsrecht durch die tägliche Praxis der Sozialverwaltung vielleicht schon erfüllt sein könnten?